freue mich, mit euch über ein Thema nachzudenken. Ich habe den Herrn gefragt. Ich hatte eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Und da habe ich gebetet. Und ich hatte so den Eindruck, ich spreche heute über Forderungen. Wir haben ja am Sonntag in der Hannoverschen Landeskirche gewählt. Die Kirchenvorstandswahlen waren da. Und ich habe da eine Kirchenvorsteherin gesprochen. Ach, die klagte mir so ihr Leid. Die traute sich kaum noch, draußen in ihrem Dorf spazieren zu gehen, weil sie da alle möglichen Leute getroffen hat, die ihr dann erzählt haben, ihre Anliegen. Ging da immer ja um Friedhof und alle möglichen Sachen. Ich weiß nicht, Helmut, ob es dir manchmal auch so geht, wenn du in bestimmten Regionen bist und die Leute dich kennen und auch immer genügend auf dem Herzen haben. Und vielleicht hat sich Jesus ja auch manchmal so gefühlt. Die Stelle, ja, die mir der Herr so aufs Herz gelegt hat, handelt jedenfalls davon. Sie steht in Markus, im 6. Kapitel, die Verse 53 bis 56. Es geht da um die Krankenheilungen in Genezareth. Und als sie hinübergefahren waren ans Land, kamen sie nach Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihn die Leute alsbald und liefen im ganzen Land umher und fingen an, die Kranken auf Bahren überall dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften, und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Also kaum hatte Jesus das Ufer vom See Genezareth erreicht, da kamen sie schon wieder, die Leute, die etwas von ihm wollten. Es ist unglaublich. In Scharen versammelten sie sich, von überall her kamen sie. Und was mag Jesus da wohl gedacht haben? Vielleicht hat er auch mit einer gewissen Wehmut über die Menge geblickt, mit einem Seufzer auf dem Herzen, denn es war wohl kaum einer dabei, der nichts von ihm wollte. Sie kamen mit beharrlichen Forderungen und spürten ihn ja scheinbar überall auf. Als ich versuchte, mir das vorzustellen, kam mir spontan unser Hund in den Sinn. So einen kleinen, süßen Sheltie. Und sein einziges Lebensziel scheint eigentlich darin zu bestehen, dass er denkt, dass ich mit ihm rausgehe, ne? Dass ich mit ihm spazieren gehe. Bei Tisch platziert er sich so, dass er mich sieht. Also mal geradewegs, ne? Füße nach vorne und starrt auf mich. Und er fixiert mich geradewegs und wenn ich dann aufstehe, dann steht er auch auf, ne? Bin ich über einen gewissen Zeitraum ruhig, döst ein wenig ein, aber sobald ich mich rege, ist er wieder hellwach und bereit, freudig schwanzwedelnd spazieren zu gehen. Und wenn ich ihn oben in den Garten lasse, dann aber ins Badezimmer gehe und da aus dem Fenster gucke, sieht er mich auch, ne? Von draußen. Wechsle ich die Etage, merkt er das draußen und geht auch nach unten. Und habe ich dann also den Garten, bin ich also von oben nach unten gegangen, steht er unten vor der Haustür und wartet schon auf mich. So stelle ich mir das auch so ein bisschen vor, wie das Jesus vielleicht so gegangen ist. Und Leonie, unsere Tochter, meinte mal, der Hund hätte immer einen so vorwurfsvollen Blick, so als ob er sagen wolle, geh mit mir raus. Und so schaut er auch, wenn ich vorher auch ja, 2 Stunden mit ihm draußen gewesen bin. Ne? Also unermüdlich. Und so ähnlich stelle ich mir die Menge vor, die Jesus auf Schritt und Tritt verfolgt und was von ihm will. Sie spüren ihn auf, und ich will es mal so sagen, sie spüren ihn auf, um sich seiner zu bedienen. Wie anders wäre es gewesen, wenn sich wenigstens einige, wenige darunter befunden hätten, die gekommen wären, etwas zu geben, statt nehmen zu wollen. Davon wird aber nichts berichtet. Also ich kenne jedenfalls keinen Bericht davon, wo jemand Jesus dann etwas geben will. In gewisser Hinsicht ist es natürlich auch ganz ja, selbstverständlich oder natürlich, dass wir zu Jesus kommen, um etwas zu empfangen. Denn vieles vermag ja nur er zu geben. Aber ist es nicht beschämend, wenn wir stets nur nehmen, ohne je selbst etwas geben zu wollen? Und da können wir uns mal unsere Gesellschaft, in der wir leben, etwas genauer angucken. Es gibt da zum Beispiel Kinder, die von ihren Eltern so verwöhnt werden, dass sie nicht im Haushalt mithelfen müssen, jeden Wunsch erfüllt bekommen und auch später, wenn sie eigentlich groß genug dazu wären, ja, auszuziehen, die Vorzüge von Hotelmama nicht aufgeben wollen. Sie lassen sich weiter bedienen, sie essen und schlafen dort und ihr Elternhaus, ja, sehen sie eigentlich eher so als eine Versorgungsanstalt. So krass ist es bestimmt bei uns nicht, also bei niemandem von uns, aber wir stecken ja alle in unserem westlichen, von den Industriestaaten her geprägten System drin, das dazu einlädt, ja, Forderungen zu stellen, zu sehen, ja, wie kriege ich am meisten raus, ne? Wie bin ich effektiv? Und wir dürfen jetzt miterleben, vor einem halben Jahr ist unsere Tochter Leonie mit der Caritas nach Afrika gegangen und sie arbeitet da in einem Waisenhaus für AIDS-Waisen. Und einige von euch bekommen ja auch ihren Rundbrief. Und ich finde, es ist eine unglaubliche Freude mitzuerleben, was sie so fernab von unserer Gesellschaft ja für Erfahrungen da machen kann, wo es halt nicht um Leistung geht, wie du das vorhin in deinem Zeugnis auch beschrieben hast. Also da müssen sie nichts leisten, aber zum Beispiel, was sie uns geschrieben hat, da war jemand im Nachtdienst ausgefallen und da hat sie für 20 Babys gesorgt, ne? Für 20 Babys, drei hat sie dann im Laufe der Nacht mit in ihr Bett genommen, damit sie dann schlafen konnte. Vormittags hat sie ganz normalen Kindergarten-Lehrunterricht, also sie unterrichtet da die Kinder von 4 bis 7. Nachmittags ist sie dann noch in der prallen Sonne mit jemandem aufs Feld gegangen, hat da bei der Feldarbeit mitgearbeitet, ne? Und ich muss sagen, also das ist unvorstellbar, das hätte sie bei uns nie gemacht, ne? Also nicht im Entferntesten, ne? Aber und das in einer, ja, wo, ja, in einer ganz anderen Gesellschaft ist das offensichtlich, ja, möglich. Also sie trägt da Verantwortung und sie hat auch, ja, die Spenden, die sie bekommen hat, was ja nicht für sie war, sondern ja für andere, eben für die Waisen. Das hat sie eigenhändig organisiert, dass Lebensmittel angeschafft worden sind, Babyfläschchen und Sonnenblumenöl und so, hilft beim Englischunterricht mit, also gibt jemand anderes Englischunterricht, dafür bekommt sie dann wieder Unterricht im Nähen. Und ich weiß noch, wie sie sich immer angestrengt hat, das Nähen zu erlernen. Also wir hatten ihr auch eine Nähmaschine geschenkt, das war ja überhaupt nichts, war ja überhaupt kein Ding, aber in unserer Umgebung, die ja so auf Leistung angesiedelt ist und ausgerichtet ist und solch einen Druck macht, hat sie es irgendwie nicht hingekriegt. Und jetzt hat sie uns ein Bild geschickt, wo sie einem kleinen süßen Baby, 7 Monate alt, ein ganz süßes Kleid genäht hat, nicht wahr? Und davon hat sie ja so eigentlich ja nichts, ne? Ja, so kein Profit, was so bei uns in der Gesellschaft ja für einen Wert ist, sondern einfach so diese Freude, dass es einfach süß aussieht und schön. Und wir freuen uns so richtig mit, dass wir das so, ja, miterleben dürfen und einige von euch ja auch. Und wer auch interessiert ist an ihrem Rundbrief, kann ich ihn auch gerne weitergeben. Genau, das ist so, ja, ein Teil der Gesellschaft, ein anderen Teil der Gesellschaft. Es gibt also Menschen, die ihre Freunde schlicht ausnutzen. Manche melden sich nur, wenn sie etwas wollen. Sie sind der Meinung, dass die anderen dazu da sind, ihnen beizustehen, wenn sie ihre Hilfe brauchen. Ansonsten lassen sie links liegen. Ich habe da eine Bekannte, die mir immer wieder von ihrer erfolgreichen Freundin erzählt. Diese hat eine gute Position, ist beruflich sehr erfolgreich, arbeitet auch schon mal mehr als die erforderliche Norm. Leider hat sie allerdings nur Zeit, wenn sie krank ist. In der Zeit des Burnouts war sie dankbar für die Hilfe meiner Bekannten. Klar, da brauchte sie sie ja auch. Nun geht es ihr wieder gut und alles läuft wie immer. Ihr Sohn wird von den Großeltern quasi erzogen und aufgefangen. Und wenn er krank ist, sind Oma und Opa da und die Beziehung zum Vater existiert schon lange nicht mehr. Aber für den Bedarfsfall gibt es ja einen Liebhaber. Bedauerlicherweise hat dieser aber auch eine ähnliche fordernde Lebensweise, warum sie, nun die Bekannte, nun auch immer wieder todunglücklich ist, weil er sie natürlich auch nur anruft, wenn er sie braucht. Auch ein Teil unserer Gesellschaft einfach. Drittens, es gibt Menschen, die die Kirche auch als Institution betrachten, die dazu da ist, dass man sich bei der Taufe der Kinder, bei Hochzeiten und Beerdigungen ihrer bedient. Sonst gehen sie eher selten in den Gottesdienst, eigentlich gar nicht. Es ist ihnen vielleicht auch gar nicht bewusst, dass sie sich damit so verhalten, als ob die Kirche dazu da sei, einzig nur ihnen zu nutzen. Sie nutzen sie, ohne dass sie selbst eine Verpflichtung spüren, ihr auch etwas zu geben. Was das im konkreten Fall dann bedeutet, sieht man an den leeren Volkskirchen und im Engagement bei der Kirchenvorstandswahl am Sonntag. Was habe ich davon, wenn ich wählen gehe? Ich sehe erstmal keinen Nutzen, den ich daraus ziehen könnte. Und viertens, und so gibt es Menschen, ja, die auch Gott schlicht ausgedrückt versuchen auszunutzen. Und erst, wenn sie ihn brauchen, denken sie an ihn. Ihre Gebete bestehen lediglich aus Bitten, aus Forderungen. Manche Menschen betrachten Gott als eine Art Hotelangestellten, nach denen man im Bedarfsfall klingelt. So Gott, hier bin ich, bring mich doch mal in mein Zimmer, hier ist mein Gepäck, meine Sorgen. Ich weiß, du kümmerst dich um mich. Ich weiß ja, Herr, du liebst mich, also könntest du mir doch auch gutes Wetter für den nächsten Ausflug schenken. Gott ist also dazu da, meine Wünsche entgegenzunehmen und sie auszuführen und nur im Bedarfsfalle wende ich mich an ihn, wenn ich ihn brauche. Wie würde es das Herz von Jesus erfreuen, wenn wir etwas weniger zu ihm kämen, um ihm um Hilfe zu bitten und ein wenig öfter zu ihm kämen, um ihm unsere Liebe zu zeigen, um ihm unseren Dienst anzubieten und ihm unsere Ergebenheit, unsere Hingabe zu zeigen. Wenn ich bete, Herr, was kann ich für dich tun? Sende mich. Das sind die Forderungen der Menschen. Was sind die Forderungen, die Gott denn an uns stellt? Ich meine, das wäre jetzt ein schlechter Witz, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, also Gott fordert von dir, dass du mindestens eine Stunde stille Zeit täglich machst. Und mindestens 2 Kapitel aus dem Alten Testament liest und 3 Kapitel aus dem Neuen Testament. Vielleicht noch eine Stunde Lobpreis machst, dann hast du so das richtige Feeling für Gott. So ist das natürlich, denke ich, nicht. Ich brauche auch Gott nicht zu imponieren mit guten Werken oder ordentlich ihm nun zu zeigen, was ich für ein guter Christ bin. Nein, die einzige Forderung, die Gott eigentlich an mich hat, ist, seine Liebe anzunehmen. Aber das ist gar nicht so einfach. Wirklich seine Liebe anzunehmen, das ist ein Prozess. Ich meine, unsere ganze Bibel ist davon voll. Lauter Geschichten im Alten Testament lesen wir ja sehr, sehr lebendige Geschichten, wie das angefangen hat auch, dass Gott ja sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich den Menschen die Liebe nahe bringen? Wie kann ich sie davon überzeugen? Ich meine, im Paradies hatten ja Adam und Eva alles. Die hatten wirklich alles. Und dann kam diese Schlange und hat gesäuselt, lieb. Könnte es denn wirklich sein? Ist da vielleicht nicht noch mehr? Ja, und dann wurden da die Begierden geweckt, ne? Tja, und die Falle ist, ne, zugegangen. Genau, dieser wunderbare Blick der Schlange, ne, die einen betört hat. Mein Mann guckt mich auch gerade so nett an. Aber Adam und Eva mussten zwar die Konsequenzen ja tragen, nicht wahr? Sie mussten raus aus dem Paradies, aber doch hat Gott doch ihnen beigestanden. Er hat ihnen weiterhin ihre Liebe gezeigt. Und sie versorgt und hat ihnen alles gegeben. Und wir haben ja letzte Woche den schönen Impuls von der Judith gehört über den Psalm 95, wo sie vom Volk Israel erzählt hat, dass da in der Wüste war und alles hatte. Es ist vom Manna versorgt worden, mit Wachteln, es hat keine Krankheiten gehabt, es ist durchgetragen worden. Und doch haben sie immer wieder gemurrt und waren unzufrieden. Ja, ich stelle mir das so vor, dass Gott sich immer wieder überlegt hat, wie kann ich den Menschen meine Liebe zeigen? Was kann ich anstellen, dass sie das begreifen? Und schließlich hat Gott Jesus, also Gott seinen Sohn geschickt, Jesus seinen einzigen, was ihm sehr, sehr viel gekostet haben muss. Ich denke immer wieder in der Passionszeit dürfen wir das besonders erleben, dürfen wir daran Anteil haben, was es für ein Leid bedeutet hat, seinen Sohn zu schicken, damit wir das begreifen, dass Gott uns bei sich haben will, in innigster Gemeinschaft mit ihm leben will. Dass wir das begreifen, dass er uns seine Liebe schenkt, dass wir in ihm geheilt sind, dass wir in ihm alles haben, sogar bis in die Ewigkeit. Ein Leben wirklich in Fülle, das ewig dauert. Also das ist ja etwas, was wir nirgendwo haben. Und das schenkt er uns. Und ich glaube, das ist ja das Schwierige, ne? Dass er uns das schenkt und dass wir das begreifen. Weil das Normale ist ja wirklich, dass wir etwas leisten müssen. Ich habe auch hier so eine tolle Werbung im Briefkasten gefunden, ne? Kennt ihr wahrscheinlich alle, so eine Werbung fürs Fitnessstudio. Beste Frühlingsaussichten, straff, fit, schlank und schmerzfrei in die neue Jahreszeit. Und da ist dann so ein älterer Mann drauf zu sehen, der mit einer natürlich attraktiven, tollen Frau zusammen trainiert. Und das verheißt, also wenn ich ordentlich was leiste und ordentlich was tue, dann werde ich fit und es suggeriert irgendwie so doch, denn dann werde ich ewig leben. Irgendwo hat das für mich so etwas von dieser Theologie. Ich leiste etwas, ich tue was und dann werde ich auch dafür belohnt. Und das steht total im Widerspruch dazu, zur Botschaft Gottes, dass er uns liebt und dass er uns diese Gnade anbietet, dieses Geschenk halt umsonst, komplett umsonst. Das ist also die Forderung von Gott, dass wir dieses Geschenk Gottes annehmen. Und so als dritten Teil habe ich mir Gedanken gemacht nochmal über diese Forderung, dann über diese Herausforderung an uns. Was bedeutet das eigentlich für uns jetzt in unserem Leben? Also diese Liebe anzunehmen, wir wissen alle davon. Ich denke, wir haben auch das alle mal bekundet, dass wir Gottes Liebe angenommen haben. Aber wie sieht es so im Alltag aus? Und Roman und ich haben beim Valentinsgottesdienst einmal ein Zeugnis darüber gehalten, was uns das so für uns bedeutet. Denn die Liebe Gottes anzunehmen, äußert sich ja doch in unserem Nächsten, ne? Also was bringt es uns, wenn wir die Liebe Gottes haben, aber sie nicht überfließt zum Nächsten, ne? Also eigentlich ist so die Nächstenliebe so der erste und beste Prüfstein dafür. Und in der Ehe kommt man sich natürlich sehr nahe, ne? Also näher geht es ja kaum, ne? Also ja, und ich bin da echt froh, dass ich da nicht das alleine angehen musste, die Liebe Gottes für mich zu buchstabieren, sondern dass ich da ganz viel von Roman gelernt habe, von meinem Mann. Also wir haben ja unseren Ehebund mit Jesus zusammengeschlossen und ich kann immer wieder sagen, dass Jesus es ist, der uns hilft, so diesen Herausforderungen auch zu begegnen. Also ich kann das wirklich so aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja schon einmal verheiratet war, das wissen die meisten ja auch. Und das ist damals schiefgegangen, das war schon lange her. Aber wir haben es da einfach nicht geschafft, uns auch an Jesus zu wenden. Also wir haben schon auch kirchlich geheiratet, aber wir haben Jesus da nicht mit einbezogen. Und wir haben da bestimmt auch viel versucht und dass unsere Ehe da hält, aber es ist halt auch sehr schwer, ein Leben lang ja, zusammen zu bleiben, ja, das so in unserer heutigen Gesellschaft mit unseren Versuchungen und es bedeutet einfach auch Arbeit und immer wieder Gottvertrauen. Ja, und der Feind schläft ja auch nicht, also der will natürlich auch, dass diese engste Beziehung ja, dass die keinen Erfolg haben, sondern dass die auseinandergehen. Also Ehen sind etwas sehr Kostbares und darum lohnt es sich ja auch, sich darin zu schulen und zu investieren. Ich denke, Martin wird mir da zustimmen, ne? Ja, richtig. Also ich will davon erzählen, wie Gott uns da bisher geschult hat. Und eine der größten Herausforderungen dabei, muss ich sagen, ist nicht da mein Mann gewesen, sondern, glaube ich, eigentlich ich selber. Wie komme ich so aus meinem Denken heraus, aus meiner Gerechtigkeit? Wie springe ich über meinen Schatten? Und wie gehe ich wieder auf den anderen zu? Als wir uns darauf vorbereitet haben, auf diesen Valentinsgottesdienst, um da Zeugnis zu geben, und unser Thema war Herausforderung in der Ehe, da meinte er, also Roman meinte, das fand ich total interessant, dass es eine Stärke von mir sei, nach einem Streit doch wieder auf ihn zuzugehen und wieder einen Schritt zu wagen. Das fand ich sehr interessant, weil ich eigentlich genau das Gleiche, aber von ihm erzählen wollte. Ja? Also ich bewundere Roman, dass er also diese gekränkten Gefühle hinter sich lassen kann und wieder positiv einen Schritt nach vorne machen kann. Aber vielleicht liegt ja darin auch das Geheimnis, also nicht auf sich selber zu blicken und zu denken, oh Mensch, was kann ich Tolles, sondern und auch nicht auf ein anderes Wunder zu warten, ja, sondern auf Gott zu vertrauen und alles vom Herrn zu erwarten. Also ich kann mich da sehr schön an eine Szene erinnern, da hatten wir uns gestritten und da waren wir schon im Bett und wahrscheinlich gefiel keinem von uns so die Atmosphäre, ist ja auch nicht so schön, also irgendwie denkt man auch, man möchte doch jetzt seinen Frieden haben. Und es gibt ja dann auch diese Bibelstelle im Epheser 4, Vers 26, wo es da heißt, so lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Also versöhnlich vorher mit deinem Partner. Aber wie versöhne ich mich, wenn ich doch im Recht bin? Ne? Das denke ich ja. Ne? Ich bin ja im Recht. Also und so ging mir das. Ich war beleidigt, ne? Zutiefst verletzt. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es ging. Ne? Aber ich weiß noch genau mein Gefühl. Ich war im Recht und war zutiefst beleidigt und wandte mich mit dem Rücken zu ihm. Sendepause. Ne? Schluss, kein Mucks mehr, kein Gute-Nacht-Kuss. Ich meine, so richtig gepasst hat mir das natürlich auch nicht. Aber ich fand das so toll, da hat Roman dann den Anfang gemacht und hat meine Hände genommen und sprach mit mir das Vaterunser. Und dieses Gebet ist mir natürlich auch heilig und dann habe ich da so ein bisschen bockig, wie ich zwar war, aber ich habe dann doch so ein bisschen mitgebrummelt. Ne? Und diese Worte haben ja Macht. Gott stellt sich zu seinen Bittenden. Ja? Also am nächsten Morgen gab es da einen neuen Anfang und ich, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es da ging. Aber wir beten ja in diesem Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und diese Worte, Gebete, die haben einfach Kraft. Gott stellt sich zu dieser Bitte und hilft dann auch übernatürlich seinen Lieben. Denn der hat natürlich auch ein Interesse doch, dass seine Lieben wieder zusammenkommen. Und auch wenn es so über unsere Kraft, über unsere Gefühle und über unsere Vermögen geht. Also ich denke so mit Gott kann ich die eigenen Grenzen überwinden? Das wäre so ein Punkt, der mir jetzt so wichtig wäre zu nennen. Ich kann mit Gott diese Herausforderung der Nächstenliebe überwinden. Und ein anderer Punkt sind da ja mal wieder so diese Erwartungen. Ja. Also wir bringen ja alle aus unserer Kindheit, auch aus unserem Leben so bestimmte Verletzungen mit, Erwartungen, Prägungen, und ich denke da, ich bin da auch gar nicht so einfach, also ich bin da bestimmt auch eine Herausforderung für meinen Mann, aber er ist ja so ein toller, Gott traut ihm das zu, er weiß ja, ne, was in uns steckt. Also ich weiß genau, als Jugendliche, da bin ich sehr geprägt worden, so von Filmen, wo so die Filmfigur von Bud Spencer eine große Rolle gespielt hat, ne? Drei Fäuste für ein Halleluja, genau. Also den fand ich einfach toll, ne? Und das schwang bei mir auch irgendwie immer so mit. Ich habe mir mal so einen Mann gewünscht, der groß ist und stark und bullig und der so für mich, der so für mich ist, und wenn ich dann irgendwie einen Konflikt habe, der dann für mich einsteht und dem anderen eine reinhaut, ne? Und so mir so komplett das Gefühl gibt, der steht für mich. Hermann schüttelt den Kopf, er weiß auch nicht, aber nee, so war ich halt geprägt. Ne? Das ist, so war ich halt geprägt. Ne? Ich bin ein Kind meiner Gesellschaft. Nein. Also, naja, und Roman, der ist eigentlich sehr friedliebend. Ich weiß gar nicht, hast du dich überhaupt schon mal geschlagen? Ich glaube nicht. Ne? Und er ist auch immer so diplomatisch und so, und was ja theoretisch ganz gut ist, aber wenn ich doch denn irgendwie ja seine Hilfe brauchte, dann konnte er mir das immer nicht so ganz deutlich machen, weil ich ja eben diese Vorstellung habe, dass da jemand ist, der so klar zu mir steht. Ne? Und ne, dann. Aber ich habe ja, der Vorteil ist ja einfach, wir haben ja mit Jesus zusammen geheiratet und wir haben mit Jesus diesen Bund geschlossen. Und wenn ich Gott habe, dann habe ich einfach alles. Ne? Und er hat mir dann mal eine Situation geschenkt, eine entsprechende Situation, wo ich gemerkt habe, dass ich Hilfe brauche, aber er mir auch auf entsprechender Weise halt geholfen hat. Ich habe das hier schon mal erzählt, aber ich finde, man kann das erstmal kennen, ja nicht alle diese Geschichte. Und die Weihnachtsgeschichte hören wir ja auch jedes Jahr und finden wir klasse. Und so habe ich gedacht, ich erzähle das nochmal. Also wir fuhren zusammen mit dem Zug und es war zu der Zeit, als dieses Raucherverbot eingeführt worden ist. Und ich reagiere sehr empfindlich auf Rauch, und da war halt eine Frau, die hatte das wohl nicht mitgekriegt, sage ich jetzt mal, dass es schon dieses Raucherverbot gab, und steckte sich eine Zigarette an. Ich machte sie dann ganz freundlich darauf aufmerksam, dass das halt verboten sei. Aber sie reagierte da ziemlich unwirsch. Und als der Zug hielt, zündete sie sich auf dem Bahnsteig bei offener Waggontür eine Zigarette halt an. Und wenig später, als der Zug dann wieder anfuhr, wollte sie mit der brennenden Zigarette wieder einsteigen. Das fand ich dann aber nicht gut, habe auch nicht viel nachgedacht und habe ihr dann so aus dem Affekt heraus die Zigarette so aus der Hand geschlagen, ne? Tja, das fand sie jetzt nicht so gut. Sie wurde daraufhin ziemlich aggressiv und wollte auf mich losgehen. Und da, in dem Moment, ist mein Mann gekommen und ist dazwischen gegangen, wie Bud Spencer, viel besser als Bud Spencer, und hat gesagt, na, was wollen Sie? Hat sich so vor sie her aufgebäumt. Ja, und da zockelte sie ab und ließ mich in Ruhe. Ne? Also, boah, was war ich stolz auf meinen Mann, ne? Da hatte ich für einen Augenblick meinen Mann, ne, als Bud Spencer, der hatte sich darin verwandelt. Und später meinte er, er hätte auch nicht gewusst, was ihn dazu getrieben hätte, spontan auf diese Idee zu kommen, dazwischen zu gehen. Ist ja auch gar nicht so sein Typ. Jemand müsse ihn dahin geschubst haben. Aber ihr wisst ja, wenn wir an Jesus glauben, schenkt er uns alles, was wir brauchen. Und Gott ist kreativ, ne? Also Gott denkt, also wirklich, ich meine, die ganze Bibel ist ja davon voll, den Menschen zu zeigen, wie er sie liebt, und diese Geschichte mit Bud Spencer könnte da auch drin stehen, finde ich. Ne? Also ist schon unheimlich gut, da hat er mich halt doch überzeugt, dass ich mit Roman alles, also jedenfalls so einen Liebesbeweis hatte, wie ich ihn brauchte. Und an meinem 50. Geburtstag war es dann, da hat Roman mir ein ganz tolles Liebeslied vor der ganzen Geburtstagsgesellschaft gespielt und ich war zutiefst angerührt und ich dachte, ja, jetzt glaube ich wirklich, dass er mich liebt. Das war noch so der Höhepunkt. Und ihr glaubt es nicht, einen Tag später las ich in der Zeitung, dass Bud Spencer gestorben war. Das ist wirklich wahr. Ne? Also diesen Helden brauchte ich jetzt nicht mehr. Der durfte jetzt heimgehen. Und der ist auch alt geworden. Er hat auch jeden Morgen im Neuen Testament gelesen. Also es war auch ein frommer Mann. Ja, das war ein Zeugnis, das ich geben wollte, wie Gott mir gezeigt hat, dass er mich liebt durch meinen Mann. Ja, und bin da sehr dankbar für, dass er ja da nicht nachlässt. Nicht? Und ich zum Schluss möchte ich einfach so uns auch die Frage stellen, ja, wo fühlen wir uns herausgefordert, anderen Menschen und die Liebe Gottes nahe zu bringen? Denn Gott spricht ja durch uns, ne? Durch unsere durch uns als seine Mitarbeiter. Diese Frage können wir vielleicht mitnehmen. Genau.